In unserer heutigen Folge spreche ich mit dem Arzt Dr. Peter Kaub. Peter ist Gründungsmitglied des internationalen Such- und Rettungsteams ISA und war bereits weltweit nach Erdbeben, Hungersnöten und anderen Katastrophen im Einsatz. Darüber hinaus ist er aber auch Teamarzt beim MSV. Die vielen weiteren medizinischen Aufgaben lassen sich kaum aufzählen. Ein Mann mit 1000 Leidenschaften.
Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Michael. Mhm.
Sehr gern geschehen. Bevor wir hier bei 20% mehr so richtig in den Gesprächsfluss kommen, gibt es immer so ein paar Einstiegsfragen. Entweder oder Fragen und du darfst dich für eins der beiden Paare entscheiden.
Das klingt schwer.
Nee, wir starten mit Abenteuerurlaub in Costa Rica oder mit dem Wohnmobil durch Schweden.
Mit dem Wohnmobil durch Schweden ohne Mücken.
Ja, Mercedes 190 Roadster von 1958 oder ein aktueller Mercedes-Benz CLE Cabriolet.
1958.
Ja, Schalke oder MSV?
MSV.
Grillwurst oder Zwei-Sterne-Küche?
Auf jeden Fall Grillwurst.
Schlagzeug oder Klavier?
Schlagzeug.
Das war einfach und das war so der allererste Einstieg, um so ein bisschen mitzubekommen, was ist das eigentlich für ein Mensch, der da vor mir sitzt. Dr. Peter Kaub, du feierst in rund 2 Wochen deinen 61. Geburtstag.
Den Tag, an dem ich meine Mutter bekommen habe, genau.
Ja, Facharzt für Allgemeinmedizin unter anderem. Du bist ärztlicher Direktor von ISA, einem internationalen Rettungsteam für die Opfer von Naturkatastrophen. Mhm. Du bist Teamarzt des MSV. Du wurdest von der Stadt Oberhausen für dein ehrenamtliches Engagement gewürdigt und du warst zuletzt 2023 bei dem schweren Erdbeben in der Türkei vor Ort, um Menschen zu helfen.
Das ist richtig.
Du bist Teil dieses ISA-Teams. Mhm. Und du warst damals dort, als die schlimmen Bilder dieses Erdbebens so einmal rund um die Welt gegangen sind. Was hast du dort erlebt?
Ja, also ich glaube, vorab ist wichtig zu wissen, wir gehen immer als erfahrenes Team hin. Also es ist nicht so, als wenn man das erste Mal dabei ist. Und wenn man das erste Mal dabei ist, ist man nicht alleine. Das heißt, was ich erlebe, steht gar nicht so im Vordergrund, sondern mehr, was die Menschen da vor Ort erlebt haben. Nämlich, die haben eine Riesenkatastrophe erlebt. Die haben erlebt, dass mehrere Tage ja keinerlei Versorgung mit nichts mehr da war und dass die Menschen, die ihnen wichtig sind, vielleicht verschüttet oder tot sind. Und wenn man dann, wie wir, so schnell vor Ort sein kann und Hilfe leisten kann, ist das ein extrem gutes Gefühl.
Mhm. Hilfe bedeutet dann ganz konkret?
Genau, Hilfe bedeutet ganz konkret. Man kommt an. Normalerweise ist die Idee, dass wir erst unser Lager aufbauen und dann starten. Aber diesmal war es halt so, dass wir direkt bei Ankunft im Katastrophengebiet von Hilfesuchenden angesprochen wurden und wir unser Team aufgeteilt haben, wie wir es immer machen. Aber ein Team direkt mit der Suche nach Verschütteten gestartet hat und das zweite Team nach der Stelle, wo man ein Lager aufbauen kann, wo wir sozusagen unsere Basis haben, unsere Base, die aber gleichzeitig so sein muss, dass sie erdbebengeschützt ist. Ne? Also wir haben halt Zelte dabei und wir können uns nicht in den Schlagschatten eines Hauses oder so aufbauen, sondern wir müssen irgendwo sein, wo zwar unser Zelt rappelt, aber natürlich weder wir gefährdet sind, noch unsere Rettungsaktion damit. Ne?
Mhm. Gab es eigentlich noch Nachbeben, als du da warst?
Ja klar, es gibt immer Nachbeben.
Mhm. Hast du es gemerkt?
Ja, manchmal merkt es, manchmal nicht. Dann denk mal, wer rappelt denn da an meiner Kiste, wenn man schläft? Am Tag gibt es die auch, dann gibt es einen Alarm, alle müssen raus aus der Einsatzstelle, wenn man sich zum Beispiel eingebuddelt hat, dann verlässt man die ruckartig. Und es gab sogar ein so starkes Nachbeben, dass man kurz dachte, das Haus schräg gegenüber würde einbrechen. Aber es ist halt natürlich, du guckst hoch, du siehst Wolken, die da langziehen, dann weißt du nicht, bewegen sich die Wolken, bewegt sich das Haus. Mhm. Und dann nimmt man schon ein bisschen Abstand. Ne?
Mhm. Du bist von ISA benachrichtigt worden. Wir werden so über diese genauen Abläufe, wie funktioniert das eigentlich im Detail. Du bist informiert worden, du bist dahin geflogen und du bist wo gelandet in der Türkei? Mit einem Linienflugzeug oder mit einem Militärflugzeug?
Nein, wir haben eine Maschine, die wir chartern müssen. Also wir haben immer im Vorfeld schon eine Option auf eine Maschine. In dem Moment, wo es zum Erdbeben kommt, wird es deutlich komplizierter, einen Fluchtest zu bekommen. Man muss also vorab sozusagen vorgebucht haben und die Maschine ist dann von Köln aus geflogen. Dort wurden unser Equipment hingebracht. Und ja, und von da geht dann der Flug los. Also das ist eigenfinanziert, auch vorfinanziert und wird durch Spenden refinanziert.
Wie will man das denn im Vorfeld buchen? Du weißt doch nicht, wann der Mond erdbeben
ist. Nein, nein, du musst halt bei der Gesellschaft eine gewisse Summe hinterlegen, dass sie einfach wissen, du bist in der Lage, ein solches Flugzeug zu chartern oder eben auch bekannt. Das sind aber alles Parts, die ich natürlich als Arzt selber gar nicht manage, sondern unser Team. Und das geht ja viel eher los. Das geht ja nicht in dem Moment los, wo das Erdbeben stattgefunden hat, manchmal schon vorher. Mhm. Aber noch bevor es überhaupt zu einem Hilfeersuchen kommt, ist unser Team schon dabei, die Voraussetzung zu schaffen. Ne? Weil es ja nicht nur wichtig ist, dass wir hinfliegen können, wir müssen ja dann auch vor Ort auch weiterkommen. Du landest jetzt an einem Flughafen, jetzt nagel mich nicht fest bei dem Namen, das kann ich wirklich echt nicht erinnern. Ist mir peinlich.
Also in der Türkei, der Flughafen.
Ja, genau.
Ja, das ist möglicherweise auch schwierig auszusprechen.
Ja.
Aber du bist in Köln-Bonn losgeflogen.
Genau. Und von da sind wir dann halt in die Türkei geflogen. Und da muss natürlich vor Ort ein LKW warten. Macht keinen Sinn, wenn man dann versucht, einen LKW zu bekommen. Man kann sich vorstellen, die gesamten Transportmittel vor Ort sind natürlich ausgebucht in so einem Moment, weil natürlich schweres Gerät hingefahren wird, weil das Land selber startet. Also man muss von da aus dann an die Stelle kommen, wo Hilfe benötigt wird und braucht da natürlich auch Unterstützung vor Ort, um eben die Stelle zu finden für das Lager, wo man es aufstellen kann, um zu wissen, an welcher Stelle jetzt akut Hilfe benötigt wird, weil es natürlich an vielen Stellen ist und jemand muss es ja koordinieren. Mhm. Und das macht ja in der Regel, wird das lokal vor Ort koordiniert, also dann durch die Türkei selber.
Das Beben war 2023. Ich habe davon durch die Nachrichten erfahren. Mhm. Du auch?
Nein, ich habe dadurch erfahren, dass ich eine Nachricht auf meinem Handy bekommen habe. Wir haben eine Notfall-App, die auch wenn mein Handy ausgeschaltet ist, funktioniert und die mich dann wach macht. Das Erdbeben natürlich wird wahrscheinlich genauso gelaufen sein. Das war ja nachts, weiß ich nicht, 2, 3, 4, war auf jeden Fall mitten in der Nacht. Und es gibt für den Vereinten Nationen ein virtuelle Leitstelle. OSOC heißt die, Virtual OSOC. Da laufen alle Informationen rein und darüber kann man auch sehr konkret dann Informationen bekommen, was und in welcher Stärke es da zu dem Erdbeben gekommen ist. Und ab gewissen Stärken ist dann auch klar, dass Zerstörung von Gebäuden stattgefunden hat. Und da war es ja sogar so, dass sie das Beben zweimal hintereinander und auch recht lange es gebebt hat, die Erde. Und dann auch ziemlich klar war, dass da sehr kurzfristig Hilfe notwendig sein wird.
Das heißt, du hast eigentlich davon erfahren, bevor es durch die Medien gegangen ist.
Ja, klar.
Und heißt das, dass der Moment, in dem du es erfahren hast, auch schon direkt der Aufruf an dich war, es geht los?
Ja, wir machen das sehr, sehr schnell, das vom gesamten Team über 200 Meldungen geben. Ich kann gehen, ich muss abklären, ich kann nicht. Damit die Planung übernehmen, einfach auch sehen, habe ich für jedes Gebiet, also für die, die Bergung machen, für die, die suchen, für die, die medizinische Erstversorgung machen, habe ich da genug Personal, kriege ich das Gefühl, kann ich in den Einsatz gehen. Das ist zwar in der Regel so, weil viele von uns auch Mehrfachfunktionen haben. Es gibt Ärzte, die auch gleichzeitig Rettungshunde führen oder es gibt Berger, die auch Rettungssanitäter sind und so, dass man auch verschieben kann innerhalb der Gruppe, aber es ist halt sehr, sehr wichtig, für die Planung schnell zu sehen, haben wir ein Team, was rausgehen kann.
Du bist mit einem Team dahin geflogen, du warst sofort vor Ort und hast quasi wirklich sofort angefangen. Du hast wahrscheinlich kaum Gelegenheit gehabt, deine Tasche abzustellen und durftest direkt loslegen.
Nö, genau. Also Tasche abstellen mit meinen persönlichen Dingen ist nicht so wichtig. Ich fahre ja in Einsatzkleidung hin. Dann werden die Sachen ausgeladen, die man halt vor Ort braucht. Und dann geht's los, genau.
Wie lange hat es gedauert, bis du den ersten Menschen gesehen hast, dem du helfen konntest?
Ich glaube, nachdem wir da waren, keine 2 Stunden, hatten wir den ersten aus Trümmern befreit.
Hat er gelebt?
Ja. Also das ist eh so, wir retten, ne? Wir bergen keine Verstorbenen. Danach suchen unsere Hunde auch nicht. Also die können wirklich erkennen, wer noch lebt, weil die Zeit läuft. Ne? Also für die Menschen da, die verschüttet sind, läuft die Zeit und die wir retten, sind eben nicht die, die man mit dem Bagger rausholen kann, sondern sind die, die wirklich verschüttet sind, fast wie unter einer Lawine. Und die sich nicht bewegen können oder wenig bewegen können und die keine Zeit haben, 2, 3 oder 4 Tage auf Rettung zu warten.
Mhm. Ja. Isa, das haben wir jetzt so irgendwie als ganz selbstverständlich hingenommen, dass du ein Teil von Isa bist und dass man dann dahin fährt. Isa steht ja für International Search and Rescue. Also ein internationales Such- und Bergeteam. Mhm. Verortet ist das in Duisburg. Das ist natürlich Zufall, dass auch der Podcast jetzt hier in Duisburg aufgezeichnet wird.
Das kann kein Zufall sein.
Nein, das ist kein Zufall. Und so lange gibt es das noch gar nicht. Ne? Isa gibt es seit 2000 noch was?
Und 2 vielleicht? 3? Also auch da ist es so, Jahreszahlen spielen da keine so echte Rolle. Es hat sich ja entwickelt. Ne? Im Prinzip ist es entstanden aus Freundschaft. Also ich habe über viele Jahre Rettungsdienst gemacht als Anästhesiologe und Intensivmediziner in der Klinik, in der ich früher gearbeitet habe. Da hat man Menschen im Rettungsdienst kennengelernt. Da hat man Pfleger und Schwestern kennengelernt, die in den Notaufnahmen sind. Da hat man sich gut verstanden. Man hat gemeinschaftlich Patientinnen und Patienten in Duisburg versorgt. Und wer dann auf diese verrückte Idee kam, zu sagen, wir könnten auch internationale Hilfe leisten, weiß ich gar nicht. Aber die Idee war halt von vornherein zu sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt gab es solche Organisationen eigentlich gar nicht, die von der Suche über die Rettung, über die Erstversorgung das übernommen haben. Also üblich war eher, man sucht mit Hunden zum Beispiel ein Gebiet ab, steckt Flaggen und sagt, hier sind wohl welche, dann kommen die Nächsten und suchen und dann kommen die Nächsten und versorgen. Und wir fanden halt, wir dachten, die Idee ist besser zu sagen, das macht man alles in einer Hand. Zumal ja auch das Team, was vor Ort ist, ja auch einen Schutz braucht. Das heißt also, es ist noch nie einem unserer Teammitglieder was Ernsthaftes passiert, aber das hängt eben mit der Art zusammen, wie wir in die Einsätze gehen und dass, wenn was passiert, wir eben auch die Hilfe leisten können. Ne? Also wir können im Ernstfall 48 Stunden intensivmedizinisch eins unserer Teammitglieder versorgen. Und zu den Teammitgliedern zählen auch die Hunde. Also wir haben auch einen Tierarzt dabei und auch die Hunde werden versorgt.
Das klingt fast unwirklich, dass bis 2002, 2003 es so ein System nicht gab. Also ich hätte jetzt gedacht, das gibt es auch schon viel länger. Also so ein Such- und Bergeteam.
Ja, also es gab sicherlich Teams, die dann kooperiert haben. Ne? Aber ein Team, das das alleine übernimmt, glaube ich eher nein.
Das heißt, Isa ist ja mittlerweile tatsächlich weltweit tätig. Mhm. Du bist im Grunde ein Gründungsmitglied.
Ja, nicht nur im Grunde. Mhm.
Das heißt, du warst wirklich dabei, als die Idee geboren wurde.
Genau, ich weiß noch, wo wir uns getroffen haben. Es war in einer alten Schule im Klassenzimmer, wo wir dann besprochen haben, welche Impfungen notwendig wären und was man so braucht und was man mitnehmen kann. Und dass vielleicht ganz sinnvoll ist, ein Testament vorher zu haben und zu wissen, dass selbst wenn wir Ernstfall, wenn was passiert, wie sieht denn die Versorgung aus und was brauchen wir an Versicherungen? Und
dass du ein Testament hast.
Ja, jeder, ne, von uns. Also eigentlich ist das ja immer sinnvoll, ne, das vorher zu bestimmen, aber einfach, dass man sich klar macht, egal ob ich jetzt Auto fahre oder ob ich in so einen internationalen Einsatz gehe, ich habe ein Risiko und über all diese Dinge vernünftig nachzudenken. Ne? Mhm. Mhm.
Also mal eben so eine Organisation zu gründen, die letztlich weltweit tätig ist und mit mehreren hundert Leuten ein großes Team bildet, das macht man ja auch nicht mal ebenso. Das, genau. Da stecken ja auch enorme Werte hinter. Und ich weiß, dass ihr sehr autark arbeiten könnt über eine relativ lange Zeitstrecke. Das heißt, das ist einfach teuer. Wie finanziert sich denn Isa? Mhm.
Aufwendig und teuer. Also ich muss ja, also es ist halt so, wir sind alles Profis in unserem Bereich. Also niemand, der zu Isa kommt, wird bei uns ausgebildet, sondern ist Profi in seinem Bereich. Und wir gucken, ob wir miteinander gut klarkommen, weil das ist super wichtig. Weil im Auslandseinsatz, gefühlt am Ende der Welt, hat man keine Chance, Dinge zu diskutieren, sondern da muss man miteinander funktionieren. Da wir eine NGO sind, also eine Non-Government Organization, haben wir keinerlei Unterstützung, Land, Bund oder wie auch immer, sondern ist rein aus Spenden finanziert. Und Da hast du schon ganz recht, das ist manchmal schwierig, Spender zu finden, zu sagen, ihr müsst, wir brauchen jetzt eine Spende für einen Einsatz, der zum Tag XY kommt, den wir selber noch nicht kennen. Mhm. So dass in der Regel nach Einsätzen, wie zum Beispiel in der Türkei, Spenden auflaufen, die wir dann halt zurückhalten müssen für den nächsten Einsatz.
Mhm. Und was sind das für Spenden? Sind das Privatleute, genau, Firmen?
Genau, also sind Privatleute, inzwischen haben wir auch einige große Firmen als Sponsoren, die uns unterstützen, was auch super wichtig ist, sonst würde es gar nicht funktionieren. Und das läuft natürlich auch darüber, wenn man bekannter wird und man sieht, was wir machen, dass man sich damit identifizieren kann. Das ist ja der Hauptgrund, warum man sagt, ich kann mir vorstellen, dort eine Spende zu geben. Also die letzte interessante Spende war eine 90-jährige Dame, die ihren 90. Geburtstag gefeiert hat, und an Geschenken hat sie sich Geld schenken lassen für Isa, und es waren genau 111 Euro. Ist irgendwie ganz witzig.
Niedlich, ne?
Ja, und total nett. Also es ist ja schon was Außergewöhnliches, wenn jemand hingeht und sagt, das bin ich bereit zu spenden, ich will selber gar nicht, ich hab genug und finde die Idee eine gute. Ne? Mhm.
Das ist also so. Wir werden heute noch relativ oft über Isa sprechen. Das rahmt unser Gespräch so ein bisschen ein. Aber es ist natürlich auch interessant, ein bisschen was über dich zu erfahren und wie du so geworden bist, wie du jetzt bist, in dem Moment, wo du hier vor mir sitzt. Mhm. Du bist von 1965 in Duisburg.
Sind das Details, die man weiß?
Es ist, wie es ist. Du bist in Duisburg aufgewachsen?
Ja, so ganz lange nicht, also ein Jahr.
Du bist ein Jahr in Duisburg aufgewachsen und dann nach Förde gezogen.
Auch nicht, sondern nach Dienstlaken. Also es hat uns erstmal nur an die Grenze von Duisburg getrieben.
Es ist ja alles eine Mischpoke, also eine Stadtgrenze nur. Und dann gab es eine Schule und irgendwann den Wunsch, Medizin zu studieren, was du dann in Düsseldorf gemacht hast.
Ja, tatsächlich wollte ich Bundeskanzler werden. Also wenn man nachschaut, was ich damals geschrieben habe, stand drin Berufswunsch Bundeskanzler.
Ernsthaft?
Ja, ganz ernsthaft.
Was hatte ich denn dazu bewogen?
Ja, nix. Also ich hatte jetzt keine spezielle Idee. Da dachte ich, Bundeskanzler könnte ja ganz schick sein. Ich fand immer ganz gut, einen Fahrrad zu haben. Und auch dann hast du bestimmt einen Fahrer, sitzt hinten rechts.
Hast du es in deinem Leben geschafft, einen Fahrrad zu haben?
Ja, tatsächlich beim ärztlichen Notdienst, aber der saß im kleinen Auto neben mir und das war jetzt nicht so ganz die Vorstellung, die ich hatte vom Fahrer, aber gut.
In so einem dicken Pullman-Mercedes, wo man dann in drei Reihen
da. Ja, muss jetzt nicht so, also, aber hinten rechts wäre schon schön gewesen.
Ja. Mhm. Und so winken?
Nein.
Du hast in Düsseldorf studiert und bist Facharzt für Allgemeinmedizin, aber eben noch deutlich mehr. Und auch wenn ich dich jetzt schon viele Jahre kenne, muss ich mir trotzdem immer aufschreiben, was da alles noch zugehört. Also Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesiologie, gar kein einfaches Wort, also ein Fachmann für Narkosen. Narkose,
genau.
Du hast aber noch eine Menge Zusatzqualifikationen in der Notfallmedizin, in der Palliativmedizin, in der speziellen Schmerztherapie, suchtmedizinische Grundversorgung und eigentlich auch noch mehr.
Ja.
Warum so viel?
Ja, irgendwie ist im Leben lernt man ja nicht ausgefüllt und so ein paar Dinge haben sich halt entwickelt. Also ich habe angefangen mit Anästhesiologie und Intensivmedizin, weil ich spannend fand, die Notfallversorgung. Im Rahmen der Notfallversorgung hat mir dann aber gefehlt die Langzeitbetreuung von Patientinnen und Patienten. Und dann habe ich mit der Schmerztherapie angefangen, auch mit einem Kollegen. Das war so, man hat sich gegenseitig überlegt, was könnte man eigentlich noch machen. Und dann war die Schmerztherapie schon schön, aber irgendwie doch nur ein Part. Und dann habe ich entdeckt, dass eigentlich Allgemeinmedizin mein Ziel war. Das weiß man halt nicht. Ne? Man ist jetzt mit seinem Studium fertig und hat damals was nicht so ganz leicht, hat dann eine Anstellung gehabt, hat ein gutes Team, in dem es auch Freude gemacht hat zu arbeiten.
Im Krankenhaus
dann. Genau. Mhm. Und dann hat sich das eben so entwickelt. Raus aus dem Krankenhaus, ohne Chef, ganz angenehm. Und dann in der Selbstständigkeit Allgemeinmedizin. Und in dem Rahmen hat sich dann entwickelt, dass die Palliativmedizin immer mehr in den Fokus kam. Primär eigentlich auch dadurch entstanden, dass zu Beginn meiner Zeit ich als Notarzt erlebt habe, dass ich in Situationen, in denen ich vielleicht besser nicht wiederbelebt hätte, weil die Unterlagen nicht vor Ort lagen, Menschen aber in Not waren, uns gerufen haben und ein Patient zweimal sterben musste, nachdem durch die Maßnahmen durchgeführt waren. Ich gedacht, das darf nicht passieren. In meiner Zeit als Hausarzt habe ich dann versucht, das selber zu erbringen, ja, also selber rauszufahren, selber erreichbar zu sein zu jeder Zeit. Das ist nicht lange machbar. Also man kommt dann an so einen Punkt, wo man ausbrennt. Mhm. Und als dann das Konzept der palliativen Betreuung Einzug gelangte in Deutschland, war das genau das, was ich wollte.
Also wir müssen einmal tatsächlich ganz kurz nochmal erklären, was eigentlich die Palliativmedizin ist und wie sie sich von der klassischen Medizin, die auf Heilung setzt, wie sich das unterscheidet. Das ist ja doch eine besondere Richtung.
Genau. Und eigentlich gar nicht so besonders, weil wann heilen wir mal? Ja, wir heilen keinen Diabetes, also keinen Zucker, ich heile kein Asthma, ich heile keine COPD, ich heile keinen Hypertonus. All die behandle ich und dadurch, dass ich es behandle, lebt man länger. Und in der palliativen Betreuung ist es genauso. Menschen sind schwerst erkrankt und wenn sie gut palliativmedizinisch betreut werden, haben sie mehr Lebensqualität und leben länger, zeigen alle Studien. Man hat immer das Gefühl, so, der kommt mit der schwarzen Decke, ne, spritzt so das letzte Medikament. Über den denkt man nur ganz am Ende nach, ist ein Fehler. Also der Palliativarzt gehört eigentlich viel früher dazu. Mhm. Aber eben in diesen schwierigen Situationen, und uns ist doch klar, es gibt eine Geburt, ja, und es gibt auch einen Tod. Und Geburt wird geplant, so unter Wasser, mit Licht, ohne Licht, Sternenhimmel. Aber wir denken nicht darüber nach, wie und wo wir sterben wollen und in welchem, ja, neue deutsche Setting, ja, also welchem Umfeld. Und wenn man das aber tut, kommt man sehr schnell darauf, dass man es wahrscheinlich nicht auf der Autobahn, nicht im Krankenhaus, nicht auf der Intensivstation, sondern zu Hause bei den Menschen, die uns lieben und in Begleitung durch Medizin, die dafür sorgt, dass wir kein Leid erfahren. Mhm. Und das ist erstaunlich gut machbar. Und was vielleicht für den Behandler noch dazu kommt, ist, dass man extrem viel zurückbekommt. Also das ist schon als Hausarzt so, aber als Palliativarzt noch mehr.
Das ist ja relativ jung ist jetzt auch nicht mehr richtig, aber es ist schon ein Zweig der Medizin, der sich zunehmend etabliert, der immer bekannter wird, aber immer noch nicht sehr bekannt ist. Also wenn man Menschen auf der Straße fragt, was ist Palliativmedizin, da weiß nur ein Teil, was es damit auf sich hat. Mhm. Du bist auch Mitbegründer des Palliativteams in Oberhausen, eine ganz starke Einheit, die sich auf eine spezielle ambulante Palliativversorgung spezialisiert hat. Das ist ein großes Thema. Oberhausen ist da auch wirklich führend. Warum eigentlich Oberhausen?
Ja, meine Frau war schon niedergelassen in Oberhausen, ich war in Sterkrade, also das ist ein Unterschied. Also ich bin nicht in Oberhausen gewesen, sondern in
Sterkrade. Ach Gott, ja. Das ist ein Unterschied.
Das ist absolut total. Also für den Sterkrade auf jeden Fall.
Das
also
ist wie Sterkrade und das ist Oberhausen. Wie Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Bur.
Den kenne ich nicht, die Städte, weißt du das?
Ach ja, stimmt, ja.
Also also meine Frau war da niedergelassen und dadurch hat sich irgendwie so ergeben, dass das für mich eine gute Idee ist, in die Nähe zu gehen, weil auch von vornherein die Idee war, meine fachübergreifende Gemeinschaftspraxis zu gründen. Dann ergab sich das, dass auch noch ein Kollege, der sich dort niedergelassen hat, den ich aus der Anästhesie kenne, mit dem ich gut befreundet bin, dass wir zusammengegangen sind. Und in Oberhausen hat sich dann nicht durch meine Tätigkeit, sondern vor allem durch die Tätigkeit dieses Freundes sehr schnell ein großes Netzwerk gebildet, dass die Palliativmedizin in vielen Bereichen unterstützt hat, nicht nur im medizinischen Bereich, das umfasst ja halt viel, viel mehr. Und das ist einfach, glaube ich, deswegen so gut gelaufen, weil die Menschen, die daran teilgenommen haben, die Teil davon waren, egal ob als Patient oder als Zugehörige oder als Unterstützer, das gleiche Gefühl hat, nämlich dass man unfassbar viel Positives aus der Betreuung mitnimmt.
Mhm. So was Ähnliches hast du gerade schon gesagt, als es darum ging, wie du in deiner ISA-Funktion vor Ort tätig bist. Das heißt, du befreist da Menschen aus Situationen, aus denen sie selbst nicht mehr rauskämen und eine Situation, in der diese Menschen wahrscheinlich sterben würden. Und dann kommt jemand, da kommt ein Team und holt diese Menschen da raus. Wir haben gerade über die Türkei gesprochen, aber du warst noch bei mehr Einsätzen. Also du warst auf den Philippinen. In Haiti, in Armenien,
Dadaab,
Somalia, genau, in Ostafrika. Was sind das dann jeweils für Einsätze? Was zieht ISA dann dahin? Was war es ganz konkret in diesen Fällen?
Es ist in der Regel ein internationales Hilfegesuchen, was über die Vereinten Nationen geht. Aber manchmal sind wir sogar schneller und müssen darauf gar nicht warten, wenn wir zum Beispiel sehen, dass es eine solche Katastrophe gibt, werden die von uns die Botschaften kontaktiert und gefragt, ob ein Request, also eine Anforderung erfolgt, ne? Weil wir können ja nicht auf Eigenidee mal losfahren und sagen, hier sind wir und wir würden gerne mal helfen. Das wäre weder strukturiert noch sinnvoll. Und eine Botschaft kann durchaus schneller reagieren, als wenn es erst gemeldet werden muss. Geht es also sozusagen bilateral, dass man recht schnell vor Ort sein kann. Oder wie in der Türkei, dort haben wir eine zweite Organisation, ISA Türkei. Und wenn die sagt, wir sind hier national im Einsatz und wir fordern unsere Partnerorganisation aus Deutschland, nämlich ISA Germany, an, dann sind wir halt schneller vor Ort, um da helfen zu können.
Ist das, habt ihr ein richtiges Büro, eine Organisation, die in so einem Moment sofort anspringt? Weil man muss ja dann die Nummer von der Botschaft haben. Ja, ja, die kann man googeln, aber du musst da anrufen. Und auch bei den Vereinten Nationen, da so bekannt zu sein. Also nicht jeder Verein ist bei der Vereinten Nation bekannt.
Nein, also um überhaupt dort dabei sein zu können, muss man sich regelmäßig zertifizieren, alle 5 Jahre in einem großen Training. Die einzelnen Positionen, die besetzt werden müssen, werden besetzt von unseren Ehrenamtlern, die sich Fortbildung stellen müssen, die auf internationale Kongresse und Treffen gehen müssen. Da bin ich vollkommen außen vor. Ne? Ich bin sozusagen spezialisiertes Werkzeugarzt. Bin auch froh, dass ich das nur machen muss. Und lass mich dafür mitnehmen. Und der Rest läuft unfassbar professionell. Und das ist nicht nur die, also auch damit man mitspielt, also das erste Team, was vor Ort ist, übernimmt dann auch für die Vereinten Nationen die Koordination vor Ort. Ja, dafür muss man weitergebildet sein. Dafür gibt's Kurse. Das wird alles im Ehrenamt gestemmt. Mhm. Ja. Und wenn man alleine nur sieht, so ein Flugzeug zu beladen, ist ja jetzt nicht so, dass man immer weiß, wie groß das ist. Und unter Umständen kriegen wir gar nicht alles rein. In der Türkei war zum Beispiel klar, wir würden unser gesamtes Gut nicht in den ersten Flieger kriegen. Wir wollten aber im ersten Flieger sein. Dann muss man ablasten. Und dann haben wir halt überlegt, was lasten wir ab? Und da war klar, dass wir die Heizung für unsere Schlafzelte ablasten, obwohl es schon ordentlich kalt war. Mhm. Aber eben auf keinen Fall auf Güter verzichten, die wir für die Rettung von Menschen brauchen. Und so ein Flugzeug zu beladen ist eben, die Kisten müssen alle in einer digitalen Basis sein, die müssen beschriftet sein, wie schwer und welche Güter drin sind. Wenn du einen Akku verschicken willst, den kannst du nicht einfach ins Flugzeug rein, sondern die müssen bestimmte Größen haben. Die das einpacken und sozusagen die Zollmarke drauf machen, ja, die haben eine Weiterbildung dafür. Also ich kann nicht einfach die Kiste packen und sagen, hier, die nehmen wir mal mit.
Aber das sind doch Logistikspezialisten.
Ja, genau. So ist es.
Das heißt, bei ISA. ISA hat nicht nur Ärzte, sondern da sind Logistikspezialisten. Was gibt es noch?
Kommunikation. Alles? Wir kooperieren mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, DLR. Mhm. Da haben wir schon lange Jahre eine Kooperation. Da sind Menschen, die dort arbeiten und gleichzeitig bei uns ehrenamtlich sind, die zum Beispiel Drohnen fliegen und wir halt schon vor vielen Jahren nicht diese Drohne, die jetzt mit 5 oder 6 Autoren unterwegs ist, sondern wirklich halt, die man ja jetzt leider aus den Kriegsgeschehen kennt, die Drohnen, die in hoher Geschwindigkeit das Gebiet abfliegen können, um live Bilder zu senden, die dann international zur Verfügung gestellt werden für alle Rettungsteams, aber auch für uns. Mhm. Weil das Schadensgebiet ändert sich halt. Ne? Und
das Schadensgebiet ändert sich?
Naja, klar. Also das ist ja nicht mehr wie vorher. Ne? Also ich habe jetzt ein Gebiet, die Straße ist halt kaputt. Klar. Beim Nachbeben kann sich es eben nochmal ändern. Es kann sich ändern dadurch, dass es vielleicht zu Explosionen oder Ähnlichem kommt. Und es macht natürlich wenig Sinn, dass wir irgendwo hinfahren, wo dann der LKW nicht durchkommt oder wir nicht zu Fuß durchkommen, weil halt Trümmerlagen sind, die man nicht übersteigen kann. Und auch so wissen, wenn das Erdbeben wie in der Türkei nachts passiert, dann ist klar, dass die Menschen, die wir suchen, nicht in der Schule und nicht im Kaufhaus sind, sondern in den Wohngebäuden. Das heißt, man muss die Wohngebäudenkomplexe finden, man muss auch die finden, die zerstört sind. Ne? Ist ja nicht so, dass das wie beim Bombeneinschlag alle gleich sind, sondern es geht so richtig wie Wellen. Ne? Da kann sein, dass 1, 2 Häuser vollkommen stehen und andere sind vollkommen zusammengebrochen. Ne? Man nennt das so Pancake, also die oberste Etage kommt runter und zerdeppert alle unten drunter. Mhm. Oder manchmal beim Runterkommen kippt die oberste auch ab. In der hat man die meisten Chancen dann natürlich zu überleben. Mhm. Aber manchmal überlebt man auch in den unteren Etagen, wenn man das Glück hat, dass man in einem winzigen Hohlraum ist. Ja, das sind halt dann die Verschütteten, die man sucht.
Wie hast du das denn eigentlich so verarbeitet? Du kommst da hin und Das ist ja eine laute, chaotische, staubige, wilde Atmosphäre. So stelle ich mir das vor. Also schon so ein bisschen wie in so einem Action-Szenario, wo die Weltuntergangsstimmung herrscht. Also es ist alles kaputt, es staubt. Man hört Sirenen, Menschen schreien.
Ja, so ist es nicht. Es ist erstaunliche Stille, vor allem nach so einem großen Ereignis. Was laut ist, sind dann, wenn schon große Geräte da sind vor Ort, also Bagger oder Geräte zum Trümmer wegräumen, die Steine zerschlagen, dann ist es schon laut. Es ist organisiert laut, also es ist nicht so, dass da von Anfang geschrien wird. Naja, wir sind ja nicht von ganz Anfang an dabei. Ich bin ja nicht in der ersten Stunde da, so nach 12 Stunden vielleicht. Ne? Also man versucht ja möglichst schnell da zu sein, Anreise dazu. Wir brauchen 6 Stunden, um einsatzbereit rausgehen zu können. Das heißt, 12 Stunden, wenn es gut läuft und nicht so weit weg ist. Wir haben zum Beispiel bestimmte Geräte zum Horchen unter Trümmern. Da reicht aus, das ist ein Mikrofon, da reicht aus, dass derjenige, der Hilfe sucht, nur kratzen müsste mit dem Finger am Beton, würde man das hören. Dafür muss es super still sein und das gibt sehr schnell Absprache mit den Teams drumherum. Ein Pfiff und sofort ist Grabestille in der gesamten Straße. Und wenn das dann sozusagen erledigt ist oder man eine Ortung hat, geht es halt weiter. Ja, oder wenn man eine Stimme hört, muss ich ja so vorstellen, wenn man Stimmen unter Trümmern hört, dann ist es wie Stimmen im Wasser. Ich kann die nicht alleine orten, von welcher Richtung die kommen. Die kommen mir immer sehr, sehr nah vor. Zeynep, die wir da zum Beispiel nach sehr, sehr langer Zeit gerettet haben, die Stimme kam uns erst vor wie eine Kinderstimme. Und die kam uns die ganze Zeit nah vor. Und dann buddelt man sich in diese Richtung vor, wo auch die Hunde gezeigt haben, hier ist Leben, wo wir dann gehört haben, hier ist Leben, wo wir das geortet haben, mit wir meine ich nicht mich, sondern unser Team. Und man buddelt und buddelt und auf die Frage, wann sind wir wohl vor Ort, denkt jeder in einer Stunde. Ne? Aber manchmal, jetzt schaltet es sich anders, das weiß halt vorher nicht. Es kann sein, wir haben einige, die haben wir ruckzuck gerettet, ja? Weil da irgendwie gefühlt nur eine Wand war, die weg musste. Aber da war es halt katastrophal weit. Ne? Und das weißt du zu Beginn halt nicht.
Sie habt ihr gerettet. Aber ich glaube, das ist die Frau, die wenige Tage später gestorben ist.
Genau.
Das war, glaube ich, sogar auch ein Medienereignis, dieses spezielle Thema. War die Tagesschau nicht auch dabei?
Ja, war so.
Wie ist denn das als Team? Dann arbeitest du dich vor und freust dich, jemanden gefunden zu haben und gerettet zu haben. Und dann hat es doch nicht funktioniert.
Naja, ich glaube eben schon, dass es funktioniert hat, weil auch die Zeit, wo wir sie gesucht haben und Kommunikation hatten, war dieser Mensch nicht mehr alleine. Und es ist dann erstaunlich, deswegen ist, also wir haben kein Leid, ne? Wir sind Profis, wir sind vorbereitet, wir gehen dahin, wir wollen das tun. Wir haben unsere Sachen angezogen. In dem Moment bin ich auch in meinem eigenen Schutz, ne? Also ich gehe da nicht in Zivil hin, sondern ich habe meine Einsatzklamotten dabei, ich bin mit meinem Team vor Ort, ich bin in meinem Beruf vor Ort.
In seiner Rolle, ne?
In der Rolle, genau. Und Zeynep war dann diejenige, die uns gefragt hat, wie es uns denn geht, wenn das Team zum Beispiel nach 12 Stunden gewechselt hat. Oder wenn wir dann gesagt haben, wir werden jetzt von oben einen Clear-Cut, also den Beton wegschneiden, dann wird noch ein Ventilator aufgestellt, damit ihr kein Staub ins Gesicht fällt, sondern der Wind von vorne durchkommt. Und wenn man sich vorstellt, eine große Flex direkt in deinem Rücken, glaube ich, jeder von uns würde sagen, da werde ich nervös. Und man erklärt das dann und sagt, das wird jetzt laut und machen sich keine Sorgen. Und sie hat gesagt, ich mache mir keine Sorgen, weil ihr seid da. Und das ist was Gutes, dass sie kommunizieren konnte und noch besser war, dass ihre Familie sie in die Arme nehmen konnte. Und dass sie dann verstorben ist, war eins der möglichen Risiken. Die haben wir bei jeder Bergungstod nennt sich das. Das kann auch während der Bergung passieren, dass der Verschüttete nicht überlebt. Und das muss man mit dem Team kommunizieren. Und natürlich löst das Betroffenheit aus, aber ich glaube, kein Trauma, weil man was getan hat.
Also, ja. Das ist jetzt fast dreieinhalb Jahre her, aber die Geschichte erzählst du schon sehr lebendig. Also es ist ein sehr eindrückliches Erlebnis.
Absolut.
Als du in Ostafrika warst, in Kenia, ich glaube an der Grenze zu Somalia.
Genau, also Dadaab ist genau auf der Grenze in Kenia, Grenze Somalia.
Das war ja kein Unglück wie ein Erdbeben oder ein Tsunami, sondern das war meines Wissens nach eine Hungerskatastrophe.
Genau.
Eine Hungerkatastrophe. Was ist dir da begegnet?
Ja, das ist halt ganz anderes Szenario. Da erlebt man, dass Menschen fliehen aus dem Land, in dem man sonst verhungern täte, also aus Somalia in dem Falle. Zu dem Zeitpunkt gab es da so, weil ich das erinnere, auch Unruhen. Und wenn man hier vielleicht sagen würde, eine Mutter mit 7 Kindern flieht durch die Wüste, was wird die machen, wenn ein Kind krank wird und nicht mehr gehen kann? Dann hat sie 2 Entscheidungsmöglichkeiten. Die eine ist, dort zu bleiben und alle sterben, oder sie lässt dieses Kind zurück. Das ist eine Entscheidung, die wir uns gar nicht vorstellen können, die aber da dann getroffen werden muss. Und wenn man dann sieht, wie die Menschen, die dann dort angekommen sind, also du siehst einen 2- oder 3-Jährigen und denkst, ein halbes Jahr, vielleicht etwas älter. Wenn du siehst, dass ein Kind, was zum ersten Mal Nahrung aufnimmt über eine Sonde, weil es gar nicht kauen kann, ne? Es kann nur diese Schluckbewegung machen, weil das Einzige, was blieb, war wenig Muttermilch von einer unterernährten Mutter. Und das hat Schmerzen, weil zum allerersten Mal der Magen sich dehnt. Also schreit vor Schmerz, weil es ernährt wird. Dann wird man gefühlt ganz klein. Und dann hat das gar nichts mehr mit Medizin zu tun. Und damals war auch ein Journalist dabei, der dann, als wir durch dieses Lager gegangen sind, zu mir gesagt hat, wie ich mich denn fühlen würde hier als Mediziner. Und das Gute ist, dass wenn man mit guten Journalisten vor Ort ist, die nicht alles mitschneiden. Und ich habe halt hinterher gesagt, diese Frage war keine gute Frage, weil ich konnte die in dem Moment auch gar nicht beantworten. Ich konnte sie nämlich nicht beantworten, weil ich dort als Mensch, nicht als Arzt war. Jemand, der Ernährung gibt, das ist kein Arzt, ne? Das willst du schon als Mensch tun. Und auch auf dem Weg dahin, also nicht nur in Dadaab, kommst du bei Kindern vorbei, die am Straßenrand stehen. Du gibst dir eine Wasserflasche ohne Kohlensäure, warm, und die freuen sich, als wenn 3 Feste auf einmal sind, aber die wissen nicht mal, wie man die aufdreht. Ja, und dann zeigst du ihnen das, und dann haben die einen halben Liter klares Wasser, und das ist für die unfassbar. Und das sind Eindrücke, die ich für mich mitgenommen habe und die mich einfach deutlich demütiger machen für das, was wir hier haben. Deutlich demütiger. Also es kann eine ganze Menge passieren, bevor ich denken würde, das ist nicht gut, das Leben.
Also ich kann es mir natürlich nur ansatzweise vorstellen, weil ich solche Szenen so noch nie live miterlebt habe. Aber was ich mir durchaus vorstellen kann, ist das, was du gerade sagtest, dass das natürlich eine Sicht auf die Welt verändert. Und sagen wir mal so, den Begriff des Problems, des alltäglichen Problems, was einen so zu Hause auf den Keks geht, was einen stresst, wo man sich drüber ärgert, weil wieder irgendwas nicht funktioniert. Ist das nicht tatsächlich relativ schwierig auszuhalten, wenn um dich rum die Leute sich furchtbar darüber ärgern, dass der Schlüssel abgebrochen ist oder der Wagen einen Platten hat oder du als Arzt jemandem begegnest, bei dem du weißt, der hat eigentlich keine Lust, aber der hätte jetzt gern einen Krankenschein?
Also das glauben ja Menschen, die um einen herum sind, sehr häufig, auch Patienten so, dass sie dann sowas kamen wie, ich habe nur Husten, der Doktor, das Bein ist noch dran. Ich wollte trotzdem zu Ihnen kommen. Nee, ist nicht so. Also ist nicht so, dass ich da eine andere Empfindung habe bezüglich Sorgen und Beschwerden, wo Menschen zu mir kommen, weil als Arzt ist das was ganz Außergewöhnliches, ne? Also der Patient, der zu mir kommt, hat hohes Vertrauen und hohen Respekt mir gegenüber, und den gebe ich zurück. Ich komme als Arzt an Stellen, wo man selbst als bester Freund nicht hinkommt, nämlich manchmal ins Schlafzimmer zur Behandlung. Das heißt, ich lerne Familien kennen, ich lerne deren Geschichte kennen. Meine Arbeit wird respektvoll gesehen, und da würde ich nie im Traum auf die Idee kommen zu denken, naja, hier verhungert ja keiner. Aber für mich selber ist es halt so, dass ich in den Supermarkt gehe und denke, 20 unterschiedliche Erdbeermarmeladen, wo ist da der Sinn? Und Hin und wieder gibt es ja schon mal Jugendliche, die ein halbes Jahr oder drei Monate ins Ausland gehen und dort ehrenamtlich tätig sind. Und dann bekommen die nochmal eine Gratis-Untersuchung, wenn die zurückkommen, dass sie sozusagen gesund sind. Und interessant war dann, die sind in der Regel gesund zurückgekommen und waren auch nicht traumatisiert. Aber wenn man die dann so gefragt hat und hat gesagt, wie finden Sie das mit den 20 Erdbeermarmeladen? Ja, dann hatten die das gleiche Gefühl. Ne? Wir gehen in den Supermarkt und haben Überfluss. Ja? Und wir drehen hier den Hahn auf, es kommt ein Wasser raus. Da ja, also nach dem Einsatz in, ich glaube, es war in Dadaab, hatten wir danach Urlaub. Ich glaube sogar fast, dass der Urlaub ein bisschen darunter gelitten hat, dass ich weg war. Und dann kamen wir zurück und sind in der Schweiz wandern gegangen. Und da läuft dann klares Wasser aus einem Stein heraus. Dann ist das unfassbar zu überleben, zu überlegen, wo wir leben können und wo andere Menschen vielleicht leben müssen.
Das macht demütig, das hast du schon gesagt. Du warst etwa 30 Jahre lang, korrigier mich, 30 Jahre lang Arzt, Allgemeinmediziner in der Praxis.
Ja, nicht ganz. Seit 2004, da habe ich die Praxis übernommen. Allgemeinmedizinisch tätig war ich 2 Jahre vorher schon.
Ja.
Bis 26.
Du bist seit 2025 aus der Praxis ausgeschieden. Große Praxis in Oberhausen.
Stärkrade.
Oberhausen natürlich. Stärkrade, die Steg auch, Stärkrader Gemeinschaftspraxis. Das heißt, du bist gar kein praktizierender Allgemeinmediziner mehr, aber du bist natürlich trotzdem noch ein Arzt.
Ich hoffe.
In welchen Funktionen?
Ja, für mich ist es so, dass ich ja, also auch aus der Anästhesie bin ich ja nicht ausgeschieden oder aus der Schmerztherapie damals, weil ich da keine Freude mehr dran hatte und so ist es in der Allgemeinmedizin auch. Ich hätte in allem bleiben können. Ich könnte heute noch als Notarzt arbeiten, würde mir Freude machen, auch als Allgemeinarzt. Ich wollte einfach nochmal was anderes ärztlich tun und ich wollte mich mehr einmal auf die Palliativmedizin konzentrieren, aber auch auf Tätigkeiten, die so Berufspolitik ausmachen, wo es um Arztgesundheit geht, wo es darum geht, Traumatisierung, die jetzt gar nicht in einem solchen Einsatz geschehen, sondern zum Beispiel im Rahmen von Behandlungsfehlern oder Behandlungsfehlervorwürfen uns zu setzen, vielleicht ein System zu entwickeln, wo man auch da Hilfe bekommen kann. Weil ich glaube, egal in welchem Beruf ich arbeite, also wenn ich auf dem Werk arbeite, gibt es einen Werkschutz, da gibt es Ideen, wie ich mich schützen kann, ob ich Helm trage oder Schutzschuhe, aber irgendwie so für die Seele gibt es nichts und beim Arzt erst recht nicht. Also da hilft der Helm halt nicht, da hilft auch der S3- oder S4-Schuh nichts, sondern da braucht man Hilfe, wenn es zu einem Ereignis kommt, was alle belastet. Den Patienten natürlich, ist ja klar, weil er den Gesundheitsschaden erleidet, aber sicher auch den, der ihn behandelt hat, mit der Idee, ihm helfen zu wollen.
Das ist ein Thema, das ich gerne mit dir noch ein bisschen vertiefen möchte, denn wir haben schon einige Funktionen, die du ausübst, beleuchtet, zumindest mal so leicht angeleuchtet, aber dazu kommen ja noch deine Funktionen bei der Ärztekammer Nordrhein. Du bist Vorsitzender. Ich weiß gar nicht, was das alles ist, welche Funktionen du alle hast bei der Ärztekammer, aber es sind einige und du bist auch in der Gutachterkommission für ärztliche Behandlungsfehler. Das ist das, was du gerade angeschnitten hast. Und da gab es den Begriff, oder da gibt es den Begriff des Second Victim. Das ist das, was du gerade sagtest. Das heißt, es gibt einen vermeintlichen Behandlungsfehler und alle achten natürlich auf den Patienten, die Patientin.
Was auch in Ordnung ist.
Aber, genau, aber auch der Arzt leidet möglicherweise. Das wirst du sehr viel besser wissen.
Genau, gesichert. Also man gibt ja Studien dazu. Aber das hat eigentlich gar nicht so mit der Gutachterkommission zu tun, sondern mehr mit meiner berufspolitischen Tätigkeit drumherum. Also ich bin bei der Ärztekammer auch in der Standesvertretung, in der Kammerversammlung. Und da gibt es so ähnlich wie im Landtag Fraktionen, die sich berufspolitisch einsetzen. Und da gibt es einen Ausschuss, der heißt Ärztegesundheit. Und da engagiere ich mich. Die Gutachterkommission, da ist eigentlich mehr mein Engagement so, dass man einfach sieht, wir gehen offen mit Fehlern um. Wir verstecken uns nicht. Ich meine, es ist ja fast auch klar, wenn ich mit meinem Auto gegen deins fahre, werde ich jetzt nicht mich verstecken und warten, bis du weggefahren bist, sondern ich komme zu dir und sage, guck mal, ist passiert. Mhm. Und wenn das jetzt dein Lieblingsauto ist und du mich vielleicht eh schon nicht so richtig leiden konntest, wirst du nicht sagen, Peter, du bist ein toller Typ, danke dafür, sondern du wirst wahrscheinlich eher negative Ausdrücke finden können für das, was da passiert ist. Das ist total normal. Aber ich stehe dazu. Ich kann vielleicht den Schaden nicht reparieren, aber ich bin versichert. Und jeder Arzt ist versichert für das, was er tut. Aber der Richter in uns, der ist das Problem. Ich selber bin sicher, dass jeder von uns das viel, viel strenger sieht, wie das vor Gericht entschieden würde. Und jedem von uns ist ja klar, dass man mit Geld es nicht gut machen kann. Und das ist dann der Bereich des Second Victims. Und interessanterweise treten die nicht nur auf, wenn was passiert ist, sondern welche auch erheblich sind, sind die beinahe. Das heißt, ich habe da was in der Spritze, ich will das spritzen, in der letzten Sekunde fällt es mir auf, oh, falsch. Und ich wüsste, wenn ich das gespritzt hätte, hätte ich zu schweren Schaden genommen. Und das kann schon eine erhebliche Traumatisierung auslösen.
Gibt es da Untersuchungen zu, wie oft sowas eigentlich passiert?
Ja, gibt es. Die Zahlen weiß ich jetzt nicht auswendig, aber tatsächlich häufiger, wie man glaubt. Also auch Studierende oder junge Mediziner, Medizinerinnen wurden dazu befragt. Und da hat eigentlich, ich glaube, fast jeder Zweite so eine Erfahrung mal gemacht, eines Second Victims. Und das wird halt oft nicht besprochen, ja, und wird gar nicht angegangen. Und was ist dann die Reaktion? Die Reaktion darauf ist, dass ich vielleicht überkorrekt werde. Dann habe ich keine Chance mehr. Ich habe, wenn ich als Notarzt oder als aufnehmender Notarzt in die Ambulanz rausgehe, da sitzen 10 Leute. Ich kann die nicht alle gleichzeitig sehen, sondern ich muss halt rausgehen, muss gucken, wer ist am schwersten krank. Das wird wahrscheinlich der sein, der am wenigsten sagt. Und um den muss ich mich kümmern, genau wie in einem Notfall. Und dann den anderen sagen, wenn sich hier jemand verschlechtert, melden Sie sich. Aber ich habe halt nur 2 Hände. Ne? Und wenn ich da jetzt so wäre, dass ich nehme in den ersten rein und mache mit dem CT, MRT, Pipapo, dann werden die anderen versterben. Wenn ich denke, das kann ich nicht, ich höre auf, dann haben wir vielleicht einen Arzt, eine Ärztin verloren, die wir gerne hätten, weil die sehr gewissenhaft ihren Beruf ausübt und darunter leidet, dass ein Fehler passiert ist. Und wenn wir überlegen, dass wir vielleicht in keinem Beruf, auch im ärztlichen Beruf, niemanden verlieren sollten, dann ist das wichtig, glaube ich, sich dafür einzusetzen.
Du warst in der Corona-Pandemie in Oberhausen im Krisenstab der Stadt. Das heißt, daran können sich, glaube ich, alle noch ganz gut erinnern. Das war
Oberhausen tatsächlich nicht gerade allein.
Jetzt war es tatsächlich mal nicht stärker, gerade. Es war ein bisschen größer. Bist du der bei Aufgaben, die sich mit einer Hilfe von Menschen beschäftigen, immer, bist du der hier schreit, wenn es darum geht, Menschen zu helfen?
Ich sage nicht nein, das reicht oft. Nein, ich weiß nicht, also es gibt ja so Dinge, die machen halt Freude. Also ich mache das nicht in Aufopferung, sondern ich mache diese Dinge, weil ich sie sehr gerne mache und weil man eben dafür auch was zurückbekommen, nämlich Wertschätzung, ja, von den Menschen, mit denen man das zusammentut und sich auch neue Verbindungen daraus ergeben. Also zum Beispiel aus der Arbeit im Krisenstab hat sich schon auch eine extrem gute Vernetzung innerhalb der, wie wir es nennen, Stadtgesellschaft ergeben. Und davon haben dann meine Patienten auch profitiert, ne? Weil einfach die Dienstwege oft kürzer sind. Ne? Mhm.
Die Corona-Pandemie startete 2020. Mhm. Du hast 2018 dich in einen alten VW-Bus gesetzt und bist zum Nordkap gefahren. Mhm. Das ist auch ungewöhnlich.
Ja.
Gibt es den Peter auch gewöhnlich oder ist das ein ungewöhnlicher Typ?
Ich weiß nicht, ob das ungewöhnlich ist. Ich glaube, das ist ganz gewöhnlich. Also, das ist ja mal das System, an dem man sich orientiert, ne? Ich weiß nicht, müsste man vielleicht meine Frau fragen? Ich hoffe schon.
Du bist mit 2 Freunden gefahren und ihr wart wie lange weg? 2 Wochen?
Ungefähr, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Tage es waren. Auch das ist so, da ist die Emotion dabei. War es 14, 16 Tage. Es war auf jeden Fall ein bisschen länger, weil es um die gesamte Ostsee ging. Es war eine Rallye. Bei der Rallye sucht man sich ein altes Auto. Wir haben einen T4 VW-Bus uns da ausgesucht, der dann auch ganz am Ende Faxen gemacht hat, aber die Rallye war da zu Ende. Man sucht dann Sponsoren, die Geld dafür geben, dass man deren Logo einmal um die Ostsee herumfährt. Die finanzieren aber weder mich als Team, noch die Unterkunft, noch das Auto, noch den Sprit, sondern die finanzieren das Projekt, was man unterstützt. Und Wir haben Oberhausen, das Friedensdorf unterstützt und haben damals 8.000 Euro, glaube ich, eingefahren, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und hatten auf der einen Seite natürlich dadurch auch, also Rallye nicht im Sinne von Schnellfahren, sondern das ist halt so, man fährt rum, hat Aufgaben, guckt sich Dinge an, man lernt vor allen Dingen Land und Leute kennen und eben auch ein bisschen anders, wenn man da so mit einem alten Auto durch die Gegend fährt. Und ja, es ist persönlich schön und trotzdem hat das noch auch noch was Positives für Dritte. Also.
Das war ein altes Auto. Und bei der Einstiegs-, entweder oder Frage, hast du dich für den alten Mercedes entschieden. Das kam natürlich nicht von ungefähr, sondern in diesem Mann steckt auch noch eine Leidenschaft, die sich natürlich mit Autos beschäftigt. Unter anderem auch mit einem alten Mercedes.
Aber nicht so alt, also nicht 58. Ja.
Nicht so alt, aber du kannst nicht nur auf Menschen zugehen und denen behilflich sein, wenn sie ein Problem haben. Du kannst auch auf Autos zugehen, wenn die ein Problem haben.
Also,
du kannst ganz gut Autos reparieren.
Ja, so gut weiß ich gar nicht, ob ich das so gut kann, aber wenn sie was älter sind. Also ich habe das natürlich gemacht so in der Studentenzeit. Da gab es ja keine Kohle, um in die Werkstatt zu fahren. Also mein Polo oder Audi habe ich selber geschraubt. Damals noch auf der, Bühne gab es da nicht, sondern das war eine Grube bei meinem Onkel, bin ich nach Duisburg gefahren und habe dann zum Beispiel den Auspuff nur den Mitteltopf gewechselt. Ist nicht ganz so leicht, weil man dann meistens den Rest kaputt macht. Also, aber man hatte nicht Geld für alles. Dann irgendwann kam dann der Endtopf noch dran. Also Ölwechsel, Zündkerzen, Luftfilter, diese Dinge halt, Reifenwechsel. Ich glaube sogar Bremse, darf man offiziell gar nicht sagen, aber glaube ich sogar, dass man sich auch darum gekümmert hat, also in dritter Person. Ne?
Mit Mann meinst du natürlich dich.
Ja, klar.
Ja.
Und dann ist das natürlich ganz, ganz lange irgendwie weg. Und meine Idee war eben auch, dass wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe für diese Dinge, die mir nur Freude machen, dann gehört dazu auch, an einem alten Auto zu schrauben. Und es ist erstaunlich, wenn man dann sich wieder so reinschraubt, welche Dinge man lösen kann. Wenn man dann Zeit und Geduld hat und weiß, was man nicht morgen damit fahren muss. Und vielleicht auch die Möglichkeiten größer geworden sind. So eine Bühne zum Beispiel ist sehr hilfreich, wenn man was älter ist, in Augenhöhe dem Auto gegenüber zu
stehen. Die ist auch hilfreich, wenn man jünger ist.
Ist klar, aber da hat man sie halt nicht. Ne?
Ja, das ist richtig. Jetzt bist du ja nicht mehr in deiner Praxis. Du bist ja ausgeschieden und hast den Kassensitz hier abgegeben. Das heißt, hast du mehr Zeit?
Ich glaube, ja. Ich nutze die Zeit halt anders doch, auf jeden Fall, ist ja klar. Also die Fremdbestimmung ist natürlich weg. Es ist zwar ein Freiberuf, ich hätte jeden Morgen überlegen können, ich gehe nicht. Ne? Das macht man natürlich nicht. Man hat eine Versorgungspflicht, die man fühlt für seine Patientinnen und Patienten. Ich bin super froh, dass ich die an sehr motivierte Kolleginnen und Kollegen übergeben konnte, die so ticken wie wir und die wir über eine lange Zeit in der Ausbildung kennengelernt haben. Und wo man dann einfach, wo ich für mich nochmal die Chance habe, so meinen Lebensweg nochmal ein bisschen anders zu gestalten, ohne, ohne ja, ein Trümmerfeld zu hinterlassen. Ne?
Ja, Trümmerfeld, das führt uns zurück zu Isa. Wie sieht das eigentlich aus? Hast du im Schrank einen Rucksack stehen für den Fall, wenn Isa sich meldet?
Ja klar, Sachen sind gepackt, also alles gibt's in doppelt. Ich brauche nur meine Tasche nehmen. Wo man ein bisschen anpassen muss, ist Winter oder Sommer, wo geht's hin? Was brauchen wir noch? Also wenn ich dann Mückenschutz brauche, den muss ich schon noch dazu packen. Aber da ich nicht so gut im Spontanpacken bin, habe ich Listen für alles.
Das heißt, es gibt diesen Rucksack, der steht bei dir, keine Ahnung, in der Garage, im Keller, wo auch immer.
Im Keller.
Und wenn jetzt gleich ein Anruf käme, dann wärst du in 6 Stunden in Köln?
Genau. In der Regel haben wir ein ganz klein bisschen mehr Zeit, weil der Anruf kommt, wo noch nicht klar ist, ob der Einsatz sich entwickelt. Ne? Also wir nennen das unser Lagezentrum. Das wird hochgefahren, sobald die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es zu einem Einsatz kommen kann. Manchmal gibt es ja Vorbeben, die eben noch nicht zu einer größeren Zerstörung geführt haben oder weil es halt die Infrastruktur und auch das Meldewesen sozusagen erwischt hat, weiß man gar nicht, wie viele Menschen gibt es da, die Hilfe brauchen. Ne? Weil es macht natürlich nur dann Sinn, rauszugehen, wenn wirklich auch ein Hilfebedarf da ist, so dass ich in der Regel ein bisschen mehr Zeit habe. Aber ich bräuchte 6 Stunden und man trifft sich dann nicht in Köln, sondern man trifft sich dann an unserem Lager jetzt in der Nähe von Kleve, und da wird dann gepackt und von da geht es dann los mit einem Bus oder mit Einsatzfahrzeugen. In der Regel war das bis jetzt immer so, dass die Feuerwehr Duisburg uns unterstützt, vor allem die Freiwillige Feuerwehr, mit der wir eng kooperieren und die auch uns unterstützt beim Lagezentrum. Auch das ist Wahnsinn, ne? Also das Lagezentrum wird hochgefahren und die du kommst dahin, alles.
Was heißt denn, das Lagezentrum wird hochgefahren?
Naja, die Kommunikationseinheiten werden hingestellt, Telefone werden hingestellt, die.
Aber vor Ort meinst du schon?
Ja, ja, ja. Naja, vor Ort hier, also bei uns, ne? In Duisburg dann in dem Fall.
Ja.
Und die Freiwillige Feuerwehr kümmert sich dann darum, zum Beispiel auch, dass wir was zu essen kriegen, unterstützt in jeder Hinsicht. Das ist.
Wo ist denn das Lagezentrum?
In Duisburg bei einer der Feuerwachen.
Ja.
Jetzt frag mich, wie der wohne. Also ich frage mal den guten Freund von mir, also viele Hausbesuche in Oberhausen finde ich, aber ich nenne nicht die Straße.
Ja, okay. Das heißt, das funktioniert dann schnell, heißt innerhalb von also wenigen Stunden.
Ich glaube, deswegen brauche ich auch Suchhunde. Also das ist immer hilfreich.
Um das Lagezentrum zu finden?
Nein, um einfach auch wieder zurückzukommen.
Oder so. Kannst du eigentlich mit Hunden?
Ja, total. Also wir haben ja auch eine Rettungshündin, also die rettet meine Seele regelmäßig. Ne? Die kann bestimmt ganz viel, aber vor allen Dingen ist es super lieb und ein toller Familienhund.
Mhm. Was ist das für ein Hund?
Labradudel-Dudel, also zweimal Pudel drin.
Mhm. Tatsächlich?
Mhm. Verliert keine Haare, ist antiallergisch, wir haben gar keine Allergien, aber ist trotzdem schön, man muss nichts fegen.
Ja, praktisch. Du hattest von den Einsätzen auch in Armenien gesprochen. Wir haben über Ostafrika, die Türkei gesprochen, Hawaii haben wir noch nicht drüber gesprochen, Armenien nicht. Hawaii war Haiti, ja, so einfach. Was war noch in Haiti? Auch ein Erdbeben, ne?
Genau, und das war zeitgleich mit der notfallmäßigen Evakuierung von
Kabul.
Und deswegen nicht in den Medien vertreten, aber die Menschen haben halt trotzdem gelitten. Wobei man sagen muss, das Land ist wirklich so infrastrukturell geschädigt und da rappelt es nochmal. Und ja, die Menschen haben nichts und verlieren trotzdem nochmal alles. Und das sind dann auch Einsätze, die natürlich, wenn sie unter UN-Mandat laufen, anders sein können, ne, was auch Sicherheit angeht, wie wenn man sich selber kümmern muss. Ne? Also da muss man sich halt selbst drum kümmern, dass wir Sicherheit vor Ort hatten. Ne? Man muss dann Beziehungen aufbauen, man muss gucken, wo geht's denn hin. Also in dem Falle war es so, dass ein Geistlicher sozusagen mit seiner Kirchengemeinde uns in seinem Ort Sicherheit geboten hat, wo wir dann unser Zelt aufstellen konnten. Wir haben also nicht in Trümmern gesucht, sondern unsere Notfallversorgung im Rahmen eines Lazaretts durchgeführt. Also die Menschen, die verletzt waren, mussten zu uns kommen und die haben wir versorgt. Ja.
Hast du eigentlich nie Angst gehabt?
Nee, also vor Ort ist sowieso so, dass die Berichterstattung oft Angst schürt bei den Angehörigen, deswegen gibt es halt aus unserem Lagezentrum einmal am Tag eine Kommunikation mit den Angehörigen, damit die einfach wissen, wie ist es wirklich vor Ort. Ne? Die Situation ist vor Ort gefühlt immer anders. Also auf den Philippinen hieß es, also Menschenmassen würden jetzt zu dem Flughafen hin strömen und es wäre ganz chaotisch und so. Nee, war überhaupt nicht chaotisch. Die haben alle in Zweierreihe gestanden, ja. Und na klar wollten die zum Flughafen, weil die weg wollten von da. Und wir waren nicht gefährdet, ja. In Haiti war es so, dass in Port-au-Prince das sicherlich so gewesen wäre, aber das ist halt, da steigst du nicht aus als Ausländer und versuchst da zu helfen, weil man weiß, da willst du als Tourist keine 3 Stunden überleben, ja. Wenn der Präsident, der ja wahrscheinlich geschützt ist, in seinem Präsidentenpalast im Bett erschossen wird, dann ist ja ziemlich klar, dass keine hohe Sicherheit da herrscht. Da muss man sich dann auf die Menschen verlassen, die man dabei hat, die sich mit den Sicherheitsaspekten auskennen und die dann eben auch vorgeben, wie man sich dazu verhalten hat.
Also die Frage war ja, hast du schon mal Angst gehabt? Offensichtlich nein. Aber war es schon mal gefährlich? Offensichtlich.
Wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet.
Lässt deine Frau dich gerne fahren oder fliegen?
Müsste man sie fragen.
Was glaubst du denn, was sie sagt?
Er muss das wissen, glaube ich, sowas.
Sowas in der Art?
Sowas in der Art, Kemner, ja. Mhm. Ja, hundertprozentig.
Gab es schon mal einen Fehlalarm, wo du informiert wurdest und dann seid ihr doch nicht geflogen oder gefahren?
Klar, sicher. Fehlalarme gibt es, auch manchmal Alarme, wo dann zum Beispiel keine internationale Hilfe angefordert wird, sondern nur von Anrainerstaaten. Das war damals bei dem Erdbeben in Japan, als dann die Reaktoren da weggeschwemmt wurden. Ah. Da haben wir auch ein Vorab-Team gehabt, da haben wir unser Lagezentrum hochgefahren, aber da sind wir halt nicht in den Einsatz gegangen. Und viele Dinge, da wird dann natürlich gar nicht drüber berichtet, da ist eben in dieser Meldezentrale der Vereinten Nationen wird von einem Tsunami gewarnt oder von einem zweiten Beben. Und dann fährt man trotzdem das Lagezentrum hoch und guckt sich die Entwicklung an und macht einen Voralarm und der wird dann wieder gestrichen, ne? Auch wenn die Zeit einfach zu lang ist. Ne? Also die Idee von ISA ist ja so, wir machen ja etwas anders wie die anderen. Wir sind autark, wir können 10 Tage bis 12 Tage ohne jede Unterstützung vor Ort sein. Wir haben alles dabei, was man braucht, außer Diesel, den kann man halt nicht mitnehmen, oder Treibstoff, den braucht man vor Ort. Das funktioniert aber in der Regel ganz gut, weil die Autos dann nicht mehr fahren können, die vielleicht auf der Seite liegen und trotzdem noch einen vollen Tank haben. Und
dann holt ihr tatsächlich da den Treibstoff raus?
Nee, haben wir noch nie gemusst. Also bis jetzt war es so, dass man vor Ort eine Unterstützung kriegt, aber im Zweifel für den Angeklagten. Also man muss sich halt, also es sind ja immer dynamische Situationen. Ich weiß ja nicht vorher, was passiert, sondern ich muss mich nach dem richten, was da vor Ort geht. Und man braucht den nicht aus dem Tank klauen. Also dem das Auto gehört, der würde sagen, nimm das, ne, für die Versorgung. Also du kriegst ja direkt durch die Bevölkerung auch Unterstützung. Also auch in der Türkei war es ja so, du kriegst dann Tee angeboten, du stehst mit den Menschen am Feuer, weil es halt draußen kalt war, während zum Beispiel in den Gebäuden, in den Eingestürzten es nicht kalt war. Ne? Also das ist ja eben auch so, in Medien wird manchmal was gespiegelt oder verbreitet oder informiert, was nicht passt. Ne? Auf den Philippinen hieß es, die brauchen Medikamente, die brauchen was zu essen, die brauchen Wasser. Die brauchten Medikamente und Versorgung. Die brauchten kein Wasser, weil das Wasser kommt vom Himmel. Da hat es geregnet wie verrückt. Und auf den Philippinen weiß man, wie man Wasser auffängt, wenn man es müsste. Mhm. Ja, und zu essen hatten die auch genug. Na, aber trotzdem wurden dann von einem internationalen Militär massig Wasser rangeflogen. Ne?
Es gibt das THW, es gibt das Militär, es gibt ja auch Ärzte ohne Grenzen.
Genau.
Sind das benachbarte Organisationen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Oder arbeitet da jeder für sich?
Ja, nicht jeder für sich, sondern jeder in seinem Bereich. Also Ärzte ohne Grenzen ist ja auch was, also da glaube ich oft, dass sie wirklich auch in gefährlichen Gebieten unterwegs sind. Die riskieren, glaube ich, schon eine ganze Menge. Kann ich natürlich nicht beurteilen, ich war nicht dabei, aber so ist das Gefühl. Und die machen ja eine langfristige Versorgung und die machen die Versorgung vor Ort. Das heißt, die kommen da nicht mit einem Lazarett hin, sondern die gehen und unterstützen in Krankenhäusern, in den speziellen Versorgungsstrukturen. Mhm. Wir sind ja sozusagen eine Art Rettungsdienst. Also wir sind so der Rettungswagen, der Notarztwagen, der ausrückt, der da ist, die Erstversorgung macht. Und wenn es dann in die Langfristversorgung geht, wieder sich zurückzieht, weil dann die anderen das viel besser können.
Also das THW zum Beispiel.
Der THW macht ja viele Dinge ähnlich wie wir, aber da ist ja die Struktur, die werden ja entsandt, aus Deutschland, da ist die, also von der Meldung und dem Hilfeersuch und dem Hinausschicken, kann es sein, dass es bei denen länger dauert, weil wir halt unter Umständen nur den Anruf in der Botschaft haben, fragen, gibt es einen Request, die sagen, ja, klar, bitte fliegt los, dann kriegen wir einen Fax oder E-Mail oder wie auch immer, wo drauf steht, ISA Germany wird gebeten, Unterstützung in unserem Land durchzuführen, an dieser und dieser jener Stelle, und dann können wir halt raus. Ja. Wir sind halt als NGO, haben wir keine große Struktur, in der wir viel abklären müssen. Da gibt es einen ganz kleinen Zirkel von den Menschen, die Entscheidungen treffen. Gehen wir raus oder gehen wir nicht raus? Und die Entscheidung richtet sich natürlich nach dem Einsatzziel. Also passt das in das, was wir können? Dann in die Frage auch der Sicherheit. Wir gehen nicht in Krisen oder also in ein Kriegsgebiet, also ne, in ein Gebiet, wo wir militärischen Schutz bräuchten oder unser Leben riskieren primär. Ne? Das ist immer gefährlicher, als wie durch Wesel spazieren zu gehen, ist ja klar. Wir müssen gucken, haben wir Kapazitäten, ne? Also kommt man da denn hin? Ja? Also in Myanmar zum Beispiel, da haben wir auch unser Lager, also unser Ilz hochgefahren. Aber da war klar, wir kommen nicht nach Myanmar hin. Also wir kommen gerade mal an die Grenze und da macht's keinen Sinn, weil es sind ja Spendengelder. Ich kann nicht irgendwie 500.000 verbraten zum Hinfliegen und helfe dann keinem und weiß noch nicht mal, wie ich zurückkomme. Ne? Also solche Flüge, die ja dann international weit sind, die sind ja auch richtig teuer, ne? Und die müssen bezahlt werden. Ne?
Wenn wir jetzt wieder vor der Haustür gucken, dann sind wir in Duisburg. Und du bist Mannschaftsarzt beim MSV.
Einer von vieren.
Einer von vieren.
Der Unwichtigste. Ich bin ja kein Chirurg.
Bitte?
Der Unwichtigste. Ich bin ja kein Chirurg.
Wäre das jetzt wirklich so?
Nein, finde ich natürlich persönlich nicht, aber.
Das heißt, du bist der, was bist du dann für ein Arzt beim MSV-Team?
Ja, also wenn sich ein Fußballer verletzt, ist er ja primär über die Berufsgenossenschaft versichert. Das heißt, alle Behandlungen erfolgen über die BG, die ja auch starker Unterstützer des MSV Duisburg ist, die BG Klinik Duisburg. Aber als Notarzt kann ich natürlich eine Erstversorgung, als Hausarzt und Internist kann ich mich um die Dinge drumherum kümmern, auch um vielleicht, wenn Familienangehörige erkrankt sind. Und bis jetzt bei Auswärtsspielen habe ich halt auch logischerweise Erstversorgung gemacht und kooperiere dann mit den Kollegen in der BG-Klinik, mit den Mannschaftsärzten, spreche ab, wie wir weiter vorgehen, wenn Verletzungen vorliegen und begleite die dann zum Beispiel auch in die BG-Klinik von dem Auswärtsspiel.
Bist du der Arzt, der, wenn einer stürzt, mit dem Köfferchen schnell aufs Spielfeld rennt und guckt?
Also ohne schnell, ne? Also ich bin ja, also es sind ja immer zwei, also manchmal sind es zwei Physios, die auf dem Platz laufen. Bei Heimspielen ist ja in der Regel ein Arzt und ein Physio aus der Unfallklinik. Und im Auswärtsspiel bin ich mal dabei und laufe mit mal einer der Kollegen aus der BG-Klinik, wenn die mitgeflogen oder mitgefahren sind. Und mal sind es auch zwei Physiotherapeuten.
Ist das eigentlich ein Ehrenamt?
Was ich tue, ja.
Warum?
Weil ich Zebra bin.
Ja. Ich dachte, du bist gar nicht so ein Riesenfußballfan.
Nee, aber Zebra.
Weil, warum? Du bist in Duisburg ein Jahr nur aufgewachsen und dann das nach Dienstgelagen gegangen.
Das hat gereicht. Also ja, das ist ja was man nicht erklären kann.
Du warst infiziert genug?
Ja, ich war infiziert und wurde noch mehr infiziert durch einen ehemaligen Präsidenten, der dann irgendwann erkrankt war, den ich betreut habe und mit dem ich dann wieder zum MSV gekommen bin. Und dann ist so ein Feuer entstanden, was sich nicht mehr löschen ließ.
Im Ärzteblatt stand mal, auf deinem Schreibtisch steht eine MSV-Tasse, außer nach einer Niederlage, dann bekommst du eine andere Tasse.
Richtig, das gab eine Zeit, da habe ich ganz selten die MSV-Tasse gesehen.
Wie viel Leidensfähigkeit trainiert der MSV für deine Katastropheneinsätze?
Das ist eine böse Frage natürlich, aber ich finde gerade dadurch, dass man nicht durch eine Niederlage zerbricht, macht auch eigentlich den Menschen stärker. Also siegen kann ja eigentlich jeder, ne? Verlieren ehrenvoll nicht jeder und ich will jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das macht mich immer glücklich. Ne? Also wenn andere in unserem Stadion feiern, nein, das macht mich nicht glücklich. Aber ich ertrage das. Und wie man sieht, kann sich so vieles ändern, wenn es richtig schlecht läuft. Und dann läuft es plötzlich richtig gut. Und auch dann gibt es plötzlich eine starke Fanunterstützung, was mich unfassbar freut. Und dass unsere Hütte, wie man so sagt, jetzt immer so voll ist, das ist Gänsehaut.
Hast du so einen blau-weißen Schal?
Habe ich natürlich, aber weiß und blau ist ja natürlich. Und jeder weiß genau, dass der MSV ist ja ganz anders. Also.
Ja, ja.
Wenn ich die Mannschaft begleite, laufe ich natürlich nicht mit einem Schal aus Feld, sondern dann habe ich mein Mannschaftsoutfit an. Aber natürlich liegt im Auto der Schal, in jedem Auto liegt ein solcher Schal.
Was wir natürlich jetzt auch in dieser zurückliegenden Stunde immer mal wieder gemerkt haben, wenn es denn nicht ganz so sehr um diese dramatischen bis spektakulären Momente in den Einsatzgebieten geht und ging, dann hast du doch so einen gewissen Schalk im Nacken, wie man so schön sagt. Und das finde ich ja doch...
Schalke im Nacken?
Ja, du hast... Nein, du verstehst mich falsch. Das Thema Humor. Mhm. Das ist noch nicht lange her, da hast du tatsächlich du hast ein Stand-up-Programm zum Thema Humor veranstaltet. Das hat deutlich über eine Stunde gedauert. Du standst vorne und hast die Leute zum Lachen gebracht.
Also man dachte, ich stand vorne, ich saß tatsächlich auf diesem Barhocker.
Aber du warst vorne und es sah aus, als würdest du stehen.
Das ist richtig. Wenn ich gestanden hätte, mich gar keiner gesehen, weil die Bühne war gar nicht hoch genug.
Und ich habe das gesehen und habe dann danach gesagt und dachte, das ist wahrscheinlich sogar fast nett. Ich sagte, du, das war sogar richtig witzig. Und du, wieso denn eigentlich und wieso denn sogar, war das jetzt überraschend? Und nein, es war natürlich nicht überraschend, sondern es war wirklich witzig. Wo kommt die Lust auf den Humor her? Und zwar so sehr, dass du sogar dann dir wirklich ein Programm zusammenschraubst, mit dem du Leute eine Stunde, anderthalb, so unterhältst, dass wirklich laut und ehrlich und herzhaft gelacht wurde.
Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Also ich glaube ja, dass das irgendwie so in der Natur liegt, meiner Familie vielleicht, also ganz viele bei uns sind ja Lehrer geworden so und Lehrer mit, also die das wollten, so, ne, andere unterhalten, mitnehmen. Ich habe ja auch eine ganze Menge Vorträge gehalten in der Medizin und habe halt gelernt, dass wenn man was Humorvolles erzählt, wenn die Leute lachen, werden Endorphine freigesetzt und was man danach erzählt, behalten die besonders. Und das ist gut so für so eine, wenn man eine Message hat, ne, so ganz am Ende, die auch alle mitnehmen sollen. Dann außerdem merkt man auch, das Publikum ist dann dabei. Ne? So kommst du vorne hin und wir denken, ja, was will der jetzt? Ne? Ja, ganz langweilig, muss ich irgendwie durch und die nimmst du dann mit und das macht Spaß. Und Humor verbindet, wenn er respektvoll ist. Wenn man über sich selber lachen kann, ist das sehr, sehr hilfreich für viele Situationen. Entspannt, ist so gesund wie Joggen. Und aber viel leichter, finde ich. Und was ich sagen muss, was ich gemerkt habe, so ein Programm vorbereiten war dann doch extrem viel Arbeit.
Das glaube ich.
Da hatte ich so nicht mitgerechnet. Aber das war mir auch sicher, ich mache das nicht nochmal. Ne?
Und ich frage mich, warum?
Genau, ich wurde dann gefragt, dann habe ich gesagt, ich mache das auf keinen Fall nochmal, aber im nächsten Jahr einmal würde noch gehen.
Ach, guck mal. Das Thema Humor ist ja auch durchaus in deiner ärztlichen Versorgung sicherlich immer mal wieder ein Thema gewesen. Immer angemessen, im richtigen Moment. Genau. Wie hast du das erlebt?
Ja, also wenn man mit Patienten lacht im Rahmen der Konsultation, des Besuchs, der Untersuchung, ist einfach eine extrem gute Stimmung. Und es gibt ja halt Situationen, wo auch der Patient Humor vorträgt. Man muss natürlich denjenigen kennen dafür, ne? Das ist halt beim Hausarzt so. Ich kenne meine Patientinnen und Patienten und das befreit, das macht oft auch den Weg, einfache Dinge zu erzählen, die man vielleicht sonst nicht erzählt hätte. Ja? Und es bereichert das Leben irgendwie.
Wir hatten in der letzten Folge Benjamin Eisenberg hier, Kabarettist aus Bottrop, der seit fast 30 Jahren auf der Bühne steht. Und der zum Thema Humor auch noch promoviert hat. Also der hat das ganze Thema wissenschaftlich seziert, hat aber bundesweit seine Auftritte und ist damit auch erfolgreich. Von daher ist das eigentlich eine ganz schöne Klammer. Und es gibt noch eine andere Klammer, die mir eingefallen ist. Denn wir hatten in einer früheren Folge die Leiterin des Westdeutschen Transplantationszentrums hier sitzen, Dr. Ebru Yildiz. Und die erzählte nämlich zum Einstieg, dass bei dem Erdbeben, von dem wir jetzt in dem ISA-Zusammenhang mehrfach gesprochen haben, sie mit ihrer Oma telefoniert hat, die auch natürlich unmittelbar davon betroffen war, weil das Haus links und rechts von der Oma ist nämlich eingestürzt, nur das, wo sie selbst drin saß, nicht. Also die hatte wahnsinnig viel Glück. Und ich finde das ehrlich gesagt gerade ganz interessant, dass diese Themen, die wir hier so auf den Stühlen haben, dass die sich so, wenn man denn gerne möchte, ganz gut miteinander verbinden lassen. Du hattest mal gesagt, ich habe noch keinen Patienten erlebt in einer kritischen Lebenslage, der nicht lachen wollte, wenn man miteinander was zu lachen hat.
Ja.
Du bist als Palliativmediziner ja nun doch ganz oft ganz vorne, wenn Menschen sich eben doch in der letzten Lebensphase befinden, auch wenn die Palliativmedizin früher beginnt, aber sie begleitet eben bis zum Schluss. Wie oft wird da gelacht?
Also ich habe so das Gefühl, dass fast das bei jedem Hausbesuch mal passiert. Also nicht mal, sondern es gibt sogar Hausbesuche, da würde ich sagen, dass die Patienten wären meine besten Zuhörer bei so einem Stand-up, sind aber dann häufig so krank, dass sie sagen, leider kann ich nicht kommen, kann man das auch irgendwo im Fernsehen sehen? Ich, nein, das geht leider nicht. Also ich würde das nicht zählen, aber ich finde, das ist sehr, sehr häufig. Natürlich in so einer Finalsituation nicht, das ist ja klar. Mhm. Aber es geht ja nicht, es geht ja nie darum, um die, in dem Moment, in dem wir sterben, sondern es geht ja darum, um die Lebenszeit vorher. Und wenn die von Humor gefüllt ist und von Lebensfreude und von gutes Riechen, gutes Hören, gutes Schmecken, also besser geht's ja nicht, ne? Und das kommt dann auch gar nicht alleine von mir, sondern auch Patienten können extrem guten Humor haben, ja? Also ich habe das mal erlebt schon als Anästhesist. Ich habe in einer Klinik gearbeitet, wo schwerst traumatisierte Patienten oft mit hohem Querschnitt dann urologisch versorgt wurden und bei mir auf der Intensivstation lagen. Und dann muss ich da Blut abnehmen und dann habe ich zu dem Patienten gesagt, würden Sie bitte mal eine Faust machen? Und er hat gesagt, ja, sehr gerne, wenn ich es könnte. Und das hat er mit Spaß gesagt, ja. Ich war natürlich total erschrocken, weil ich dachte, meine Zeit, hast du nicht drüber nachgedacht, nee, der hat einen guten Querschnitt, natürlich kann er keine Faust machen. Ne? Aber ich glaube, das ist ja sowas, auch wenn jemand schwer erkrankt, ne? Man denkt, wie kann ich den ansprechen, hinter sage ich was Falsches oder so und darf ich jetzt lachen. Ne? Auch wenn man sieht, Politiker, die im falschen Moment gefilmt werden, weil sie da gelacht haben, die haben ja nicht über das Leid gelacht, sondern die haben mit jemand gelacht in dieser Situation. Und das dient uns ja auch so zu einer Reinigung inneren. Ne? Und man macht das Bild zu der falschen Zeit und schreibt was anderes drunter und schon denkt man, derjenige hätte keinen Respekt gehabt. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun. Ne? Ganz im Gegenteil. Das zeigt eigentlich, dass jemand Mensch ist und da mitgeht. Ne? Und manchmal gibt es so Situationen, die werden halt falsch. Ne? Im Rettungsdienst hatte ich eben auch erlebt, dass wir so umgegangen sind, wir als Rettungsteam. Wir führen eine Reanimation durch hinter einer Tür. Und Tür ist zu, die Angehörigen sind draußen und irgendwo wird die Situation locker und wir scherzen miteinander, weil die Situation schwierig war, aber jetzt leicht wurde. Ja, dann kommt auch so eine Leichtigkeit ins Team und dann war mir hinterher klar, dass für die, die draußen stehen, das überhaupt unverständlich wäre und man da eben anders umgehen muss. Das heißt, man lernt auch im Rahmen dieser Einsätze eben dazu, was geht nicht, ne? Wo muss ich einfach auch respektvoller sein. Ne?
Sprichst du von den Rettungseinsätzen damals in deiner Zeit, bevor du quasi genau in den medizinischen Bereich richtig eingestiegen bist?
ISA-Einsätzen? Nee, als Notarzt. Also im Prinzip die ersten 10 Jahre meiner Diensttätigkeit.
Gibt es während der ISA-Einsätze Zeit für Humor?
Absolut. Ja, klar. Also gerade wenn Situationen schwierig sind, also eben Haiti, die Fahrt dorthin mit einem Boot, was hier wahrscheinlich keinen TÜV kriegen würde. Dann fährt man da hin und hat eine recht lange Zeit da auf dem Wasser und weiß auch noch nicht, was einen erwartet. Und dann habe ich mit einem anderen Einsatzmitglied da gesessen und wir zwei haben ähnlichen Humor, würde ich sagen. Und dann haben wir uns gegenseitig Witze erzählt. Und kennst du den schon? Kennst du den schon? Und wir hatten hinterher unfassbare Schmerzen im Zwerchfell, als wir da ankamen. Und alle anderen um uns herum dachten nur, verrückt, ja. Und das hat sicherlich einmal unser Stress abgebaut, war aber auch extrem schön. Bis auf die Schmerzen.
Du hast dir mit deiner Frau einen Bauernhof gekauft und züchtest Schafe.
Ich nicht, ne? Meine Frau tut das. Ich bin Schafszuchthelfer.
Aber mit vollem Einsatz.
Das ist richtig. Also auch schon mal bei der Geburt habe ich geholfen. Zu Beginn deswegen, weil meine Frau kann das natürlich als Gynäkologin, aber die kennt jedes Schaf beim Namen und da hat man natürlich erstmal zugehörig und hat so eine gewisse Hemmschwelle. Da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. So ein Montagmorgen, also wann sind Geburten schwierig bei so einem Schaf? Natürlich an einem Montagmorgen, nicht an einem Sonntagabend. Alle müssen in die Praxis, meine Frau auch. Meine Frau ist Gynäkologin, niemand kann sie vertreten. Ich bin Allgemeinarzt, wir sind ein paar mehr. Ich kann also anrufen, kann sagen, ich komme was später. Ich habe hier noch eine Geburt. Und die Mitarbeiter haben das dann auch so weitergegeben. Dr. Kaub kommt später, der hat noch eine Geburt. Und als ich dann reinkam in die Praxis, wurde ich gefragt, und? Er sagt, ein Junge, ein Mädchen. Oh, Zwillinge. Und alle Patienten um mich herum schauten und dachten, boah, unfassbar krass, ne? Hat der gerade noch eine Geburt geleitet, jetzt kommt er her. Ich habe das einfach mal so stehen lassen und habe jetzt nichts von den Schafen erzählt. Und als die Patientin dann, die erste Patientin zu mir reinkam, hob die was vom Boden auf und sagte, oh, hier liegt Heu. Und dann habe ich mir das angeguckt, habe gesagt, nee, das ist Stroh.
Und man kann es doch auch verwechseln, Streu, Heu und Stroh.
Na klar, kann man
Heu es verwechseln. Heu und Stroh, ständig verwechsel ich das.
Ja, das Schaf verwechselt das nicht, das eine schmeckt, das andere nicht. Ne?
Mhm. Mhm. Ihr habt sogar relativ viele Schafe.
Das stimmt.
Southdown-Schafe.
Mhm. Old English Baby Doll.
Das hat eine ganz Frau spezielle ausgemacht. Englische Rasse.
Genau, eine vom Aussterben bedrohter Rasse gewesen, jetzt nicht mehr, gehört zu den sogenannten Rare Breeds, wurde in Großbritannien so geführt wie hier das Arche-Projekt, also wo ja dann seltene, in dem Falle Haustierrassen, wieder gezüchtet werden, um möglichst breites Spektrum auch zu haben. Und die gibt es tatsächlich in großer Anzahl nur in Großbritannien, wo wir inzwischen auch wirklich tolle Freunde gewonnen haben, Schafszüchter, die das auch hobbymäßig betreiben, neben ihrem großen Bauernhof, mit dem sie ihr Geld verdienen. Und nach Brexit leider kann man Schafe nicht mehr importieren oder aus England exportieren, wie auch immer man es will, weil das keiner so verrückt ist, dass er dafür also ein Quarantänelager aufbaut. Also einen Löwen könnte ich da kaufen, brauche ich gerade nur nicht. Schafe
geht halt. Löwen?
Ja, Löwe wird gehen, Hunde, Katzen, aber.
Aber keine Schafe?
Nein, keine Nutztiere, weil niemand ist so verrückt. Wenn es hier genug Schafe gibt, sich dort welche zu kaufen.
Wir haben jetzt über Ehrenamt gesprochen, wir haben über deine medizinischen Funktionen gesprochen, wir haben über den MSV gesprochen, über Second Victim und über Schafe. Was interessiert dich nicht?
Doku-Soaps, wenn sie, wie soll man sagen, so fast Stars, ne? Also alle Sendungen, wo irgendjemand aus dem Urwald rausgeholt wird, da kann ich gar nicht verstehen, wie man davor sitzen kann. Aber gut, ist halt vielleicht auch Unterhaltung.
Guckst du Fernsehen?
Ja, leider. Für meine lieben gern Krimis. Ne? Ich plane auch immer noch den Mord, der nicht aufzudecken ist. Ne? Ich google das aber nicht mehr, seitdem ich weiß, dass ein halbes Jahr nachverfolgt wird. Nein, also ich gucke leider für mein Leben gerne Krimis. Ich würde auch Horrorfilme gucken, aber keiner guckt nicht mehr mit. Da ich Angst habe und unser Hund dann auch immer in seine Kiste geht, geht das nicht. Man hat mir jetzt zum Geburtstag geschenkt, dass man mit mir mal einen gucken würde, aber ich glaube, ich habe doch Schiss und werde das nicht tun.
Ich würde es unter vernünftig absprechen. Wenn wir schon von Menschen im Dschungel sprechen, die sich vor die Kamera zerren lassen, was sollte jeder Mensch mal erlebt haben, bevor er über Probleme spricht?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das ist total individuell. Ich glaube, man darf immer über seine Probleme sprechen. Weil was man als Problem empfindet, hängt, glaube ich, davon ab. Ich will mal so ein Beispiel sagen. Das hängt von Ereignis und von der Persönlichkeit ab. Ja? Wenn ich mir vorstelle, Tsunami, große Welle kommt, ich bin im Wasser, ich kann mein Leben retten, ich halte mich fest, dann kann das sein, dass ich danach nicht traumatisiert bin und überhaupt gar kein Problem damit habe. Es kann sein, dass das gleiche Ereignis, ich stehe auf einer erhöhten Veranda und unter mir geht der Tsunami vorbei und man sieht, wie man mich da durchs Wasser gezogen werde. Und der Mensch, der das sieht, kann danach nicht mal mehr in Köln im 7. Stock schlafen, weil er Angst hat vor der Welle, die kommt. Das heißt, das Ereignis war immer gleich, das war der Tsunami. Einmal war ich sogar mittendrin und jeder würde sagen, objektiv, ich bitte dich, also sei mal da drin, dann kannst du über Probleme sprechen. Du hast in der 4. Etage gestanden, das ist Quatsch. Ne? Also ich finde es super, über Probleme zu sprechen mit den Menschen, die einem wichtig sind.
Hm. Vorletzte Frage. Hm. Du hast einige Katastropheneinsätze erlebt. Hm. Welche Fähigkeiten, die du da so für dich erworben hast, haben im Alltag geholfen?
Ruhe zu bewahren, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren und nicht zu viel über was wäre denn nachzudenken. Also Ich glaube, dabei habe ich entwickelt so einen Gedanken dafür, ich suche nach dem Ziel und nicht nach dem Problem. Das ist so ein bisschen wie beim Motorradfahren. Da hat man zum Glück nicht drüber gesprochen. Also beim Motorradfahren ist ja auch so, dass es sinnvoll ist zu gucken, wo es rausgeht aus der Kurve. Und zwar gesund und nicht, wo man nicht hinkommen will. Und das habe ich, glaube ich, geübt. Ich sehe nicht das Problem, ich sehe die Lösung. Und wenn das Problem auftaucht, ja, ist es halt da, dann suche ich eine neue Lösung. Mhm. Aber nach dem Problem zu gucken, hilft nicht viel.
In 50 Jahren gibt es eine Ausstellung über dich. Darin sind unter anderem drei zentrale Gegenstände, die dir wichtig waren und die dich beschreiben. Was würden wir sehen?
Müssen Gegenstände sein?
Mhm.
Was ist gemein? Ein altes Auto auf jeden Fall natürlich. Vielleicht ein Stethoskop, ja, weil irgendwie abhören ist schon ziemlich wichtig. Und als dritten Gegenstand, ja, vielleicht ein leeres Glas, weil man braucht nicht viel, um glücklich zu sein.
Zum Schluss noch eine Prise Philosophie. Peter, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich fand es super interessant und schade, dass wir nicht noch über die Motorräder gesprochen haben.
So soll es sein. Ich bedanke mich auch. Es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Danke dafür.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.